Willkommen bei Heartbeat, der Podcast von Think and Loved. Die Gastgeber heute, Michael Trautmann und Dirk Kittrowitsch.
Herzlich willkommen zu Heartbeat, dem Lieblingspodcast der Werbeindustrie von Think and Loved. In der dritten Folge, ich bin total froh, heute mit meinem Co-Host Dirk Kete Ketrovic hier zu sitzen im wunderschönen Headquarter von Think Loved, direkt gegenüber von der Elbphilharmonie. Bester Platz zum Arbeiten, bester Platz, um hier Kunde zu sein. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, den wirst du gleich vorstellen, Dirk, der Kunde der Agentur ist und der eine ganz spannende Geschichte mitgebracht hat. Und ich würde sagen, los geht's.
Ja, danke, Michael. Ja, einen tierisch guten Gast, ne? Um mit dem Karlauer zu beginnen. Vor uns sitzt Christoph Eggerstedt, Geschäftsführer von Das Futterhaus. Du hast eine tolle Vergangenheit. Du kommst aus der Bertelsmann-Gruppe, bist dann zu TUI gewechselt, um dann beim Das Futterhaus die Geschäftsführung zu übernehmen, Marken wie Activa, Eigenmarken aufzubauen. Und heute führst du seit jetzt, glaube ich, schon 6 Jahren das Unternehmen. Sehr schön. Und wir wollen heute über das Thema sprechen. Quo vadis Retail, Retail-Marketing, Retail, was ist denn da los im Einzelhandel? Was gibt es zu berichten?
Dirk, Michael, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Genau, ich führe das Unternehmen zusammen mit 2 anderen Geschäftsführern. Der eine davon ist mein Schwager und das erklärt auch schon so ein bisschen, wie ich in diese Rolle reingerutscht bin. Bertelsmann super spannend, TUI mit Sicherheit noch viel spannender, vorher immer eher mit dem Blick auf Strategie, Unternehmensentwicklung unterwegs, zuletzt dann im Thema Markenstrategie und der eine oder andere weiß es vielleicht nicht, die TUI hat auch einen riesigen Franchise-Arm, die Reisebüros, und das ist so ein bisschen die verbindende Komponente zum Futterhaus. Wir sind ein Franchise-Unternehmen. Wir haben knapp 440 Märkte in Deutschland und Österreich. Das Unternehmen wurde mal von meinem Schwiegervater gegründet, 1987. Und ja, mindestens genauso ein emotionales Thema, wenn nicht noch mehr, wie die Reiseindustrie. Das letzte Kind hat Fell. Ich glaube, die meisten Menschen verbinden sehr, sehr viel mit der Liebe zum Tier. Und ja, ich freue mich, für das Unternehmen tätig zu sein.
Ihr seid richtig groß, ihr seid ein Unternehmen, was 600 Millionen Umsatz macht, was auch im Handel schon eine Hausnummer ist. Es gibt ein Unternehmen, was noch einen Tick größer ist. Ihr seid eine starke, eine wache Nummer 2, so werdet ihr wahrgenommen. Erklär doch mal ein bisschen die Branche, bevor wir aufs Thema Retail genau gehen. Wie viele Tiere gibt es eigentlich? Wie viele Geschäfte gibt es, wo Menschen für ihre Tiere, für ihre Vierbeiner Dinge kaufen können und wie funktioniert der Markt?
Gerne. Der Markt ist dann doch größer, als man manchmal so denkt. Also insgesamt mehr als 10 Milliarden Euro groß. Da fallen aber viele Themen rein, zum Teil auch Themen, die wir heute gar nicht so richtig abdecken. Also gerade das ganze Thema Tierarzt etc., was in den letzten Jahren auch noch mehr an Bedeutung gewonnen hat, das ist ein Thema, in das wir uns jetzt gerade erst vorwagen beim Thema Tierversicherung. Aber das, was für uns das Brot- und Buttergeschäft ist, das ist die Ernährung, also sprich Futter, Leckerlis, Snacks, vieles, was auch so mit der menschlichen Ernährung vergleichbar ist, und das Thema Zubehör. Mhm. Betten, Kissen, Bälle, Spielzeug, ehrlicherweise auch ganz viel, was man selber so von seinen Kindern kennt, was ich von meinen Kindern kenne, ist gut auf das liebste zweite Kind, das Tier, übertragbar.
Mhm. Ihr seid als Franchise-Unternehmen aufgestellt. Du hast es kurz erläutert, dass das die verbindende Klammer auch zum Thema TUI ist. Wir haben mal vor vielen Jahren in der Think-Gruppe für Hagebaumarkt gearbeitet, was ein bisschen was anderes ist, Genossenschaft. Aber der vergleichbare Aspekt war, dass die Menschen, die die Märkte führen, Unternehmer waren. Und im Gegensatz zu Filialleiterinnen, Filialleitern eines filialisierten Unternehmens, was komplett selbst betrieben wird, einen anderen Drive hatten. Also wir haben damals gehört, dass das ein völlig anderer Ansatz ist. Die sind da in der Neighborhood verwachsen, die wechseln nicht die Filiale andauernd, sondern die sind sehr unternehmerisch tätig. Würdest du das so aus deiner Erfahrung bestätigen? Ist das der Unterschied zwischen...
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch für uns. Also wir sind als Händler gestartet. Die ersten Märkte haben wir selber aufgemacht. Von den knapp 440 Märkten betreiben wir heute noch knapp 80 selber. Und in der Tat war damals die Entwicklung ganz ähnlich, so wie du das gerade beschreibst. Also die ersten Märkte wurden aufgemacht. Irgendwann sind interessierte Kaufleute auf das Thema aufmerksam geworden und haben gefragt, können sie nicht auch ein Futterhaus aufmachen? Und dem hat man sich nicht verschlossen, sondern daraus dann ein Franchise-System entwickelt, was signifikant zum Wachstum beigetragen hat. Und Hagebau ist ein ganz schönes Beispiel, weil wir sogar einige Franchise-Partner haben, die auch eher genau aus der Ecke kommen, nämlich auch Hagebaumärkte betreiben und sich dann irgendwann überlegt haben, was ist denn eine gute Ergänzung, was passt denn auf meine grüne Wiese neben meinem Hagebaumarkt noch, und da hat der eine oder andere sich für einen Futterhausstandort entschieden. Neben dem kaufmännischen Aspekt, der mit Sicherheit das Wachstum gefördert hat, gibt es einen anderen Punkt, der uns extrem wichtig ist. Dirk kennt es, unsere Marke beschreiben wir immer mit drei Aspekten, die für uns der Kern der Marke sind, und das sind die Themen Auswahl, Beratung und Empathie. Und gerade das Thema Empathie, das hat sehr, sehr viel zu tun mit den Mitarbeitern, aber auch mit den Betreibern der Märkte. Und das ist schon was, wo wir auch darauf achten, dass gerade unsere Franchise-Partner sich für das Thema Heimtier begeistern und damit dann natürlich auch die Märkte mit Herzblut betreiben.
Ja, als Tierbesitzer kann ich das nur bestätigen aus Einkaufserlebnissen. Man hat bei euch das Gefühl, auch bei Wettbewerbern, aber bei euch in der Branche das Gefühl, dass die Menschen das wirklich lieben, was sie tun. Also Purpose spürt man auf der Fläche, und das ist sicherlich schon mal eine gute Startvoraussetzung.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt auch. Wir sagen manchmal auch sogar, das Hobby zum Beruf machen. Also bei einigen meiner Kollegen stimmt das mit Sicherheit, gerade in den Märkten. Das merkt man auch im Umgang mit den Tieren und auch mit den Kunden. Das ist das verbindende Element, und es macht einen Unterschied, ob ich sag mal, in einem gesichtslosen Kanal, und das ist für uns auch gerade ein Thema, der digitale Kanal halt ein Produkt kaufe oder auch eine Beratung suche, oder ob ich halt wirklich in einen Fachhandelsmarkt gehe, wo ich weiß, da steht ein Experte vor mir, der ausgebildet ist und der mir mit Rat und Tat zur Seite steht und mir vielleicht auch einfach bei der Auswahl der Produkte ein gutes Gefühl gibt.
Hat es, also ich aus eigener Erfahrung, wenn wir kaufen nie online, wenn wir Tierbedarf kaufen, wir kaufen Nahrung teilweise in nicht mehr ganz haushaltsüblichen Mengen, sondern so in großen Säcken, die ich dann auch gerne aus dem Auto raustrage und meine Frau nicht, was auch völlig okay ist. Hat es was mit diesen Mengen auch zu tun, diesen Größenordnungen, dass Leute sagen, eigentlich ist es jetzt mit Paket und so, und dann kann man es nicht abholen oder abgeben? Hat das auch was damit zu tun? Ist es wirklich rein der Beratungsaspekt?
Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Wir sind mit unseren Standorten in Citylagen vertreten, aber auch draußen auf dem platten Land. Und von daher ist das je nach Kundengruppe ganz unterschiedlich. Also spannenderweise einer der wichtigsten Aspekte, ob ein Markt bei uns gut läuft oder nicht, ist der Parkplatz. Und wenn man einen großen Hund hat, braucht man große Futtersäcke, wie du es gerade beschrieben hast. Und dann ist das natürlich einfach vom Zugang. Gleichwohl, in der Stadt ist das schwieriger, und da haben wir dann eher kleinere Gebindegrößen, die man auch gut transportieren kann. Von daher ist das nicht so leicht zu beantworten. Was wir ganz stark merken ist, und auch gerade aktuell in dem Marktumfeld, also Inflation, Preisdruck, aber auch steigende Preise, dass wir schon als beratender Fachexperte wahrgenommen werden, teilweise vielleicht sogar als Vorstufe zum Tierarzt. Also die Gebührenordnung der Tierärzte wurde angehoben, und seitdem ist der Beratungsbedarf bei uns in den Märkten noch mehr gestiegen. Und da weiß man schon den Fachhandel, vor allen Dingen den stationären Fachhandel, zu schätzen.
Das ist schon ganz spannend, weil, was du gerade berichtet hast, war eigentlich so eine kleine Überleitung aus den 35 Jahren Vergangenheit, die sehr erfolgreich waren. Ihr habt 430 Märkte eröffnet. Das ist eine tolle Entwicklung. Nun ist es ja so, dass gerade der Einzelhandel in den letzten Jahren eine komplette Veränderung war. Nämlich, ich weiß gerade, auf der D3-Con die letzten Tage, und da war eigentlich Retail in aller Munde, in jeglicher Form. Was mir nur aufgefallen ist, es gibt natürlich einmal die disruptiven Ereignisse wie Pandemie oder Inflation oder Lieferkettenprobleme und so weiter. Das andere sind ja die ganzen Trends. Und wenn ich jetzt so etwas höre wie, naja, es kommen natürlich auch KonsumentInnen zu uns in die Filialen und erfahren auch eine Beratung. Und diese geht so weit, dass fast eine tierärztliche oder eine ernährungstechnische tierärztliche Beratung ist, dann bekommt das dann eine ganz neue Qualität. Meine Frage ist, es gibt sehr, sehr viele Trends, auf die wir vielleicht noch ein bisschen eingehen werden. Eine der größten ist die Digitalisierung, E-Commerce. Du hast es angesprochen, sind das Mengen. Was ist der Grund, warum ihr heute eigentlich immer noch so stationär stattfindet und nicht schon viel mehr online. Also es gibt ja auch Ketten, die gehen online, die kommen auch stationär jetzt erst.
Ich glaube, grundsätzlich ist es immer so ein bisschen die Frage, was die Motivation ist, in neue Kanäle vorzustoßen und zu investieren. Stand heute sind wir mit unseren 440 Märkten stationär noch nicht am Ende. Wir haben immer noch weiteres Wachstumspotenzial stationär. Wir glauben, dass wir in den nächsten Jahren noch gut mehr als 100 stationäre Märkte eröffnen können. Gleichwohl hat sich da unser Blick in den letzten Jahren schon geändert. Warum hat er sich geändert? Weil der Kunde uns gesagt hat, er möchte gerne auch in digitalen Kanälen mehr von uns hören, also sprich kommunikativ. Beim Thema Vermarktung ist unser Kunde sehr offen für diese Themen, aber auch beim Thema Einkauf. Und das ist ein Grund, warum wir uns in den letzten zwei Jahren gerade ganz intensiv damit beschäftigt haben und für uns auch festgelegt haben, dass bei uns die Zielrichtung das Thema Omnichannel ist. Also aktuell, wir sind stationäre Händler, der stationäre Handel wird auch immer der Kern unseres Geschäftes sein. Aber wenn der Kunde uns sagt, er hat eine erweiterte Erwartung an uns, dann müssen wir dem gerecht werden als Händler. Und das sehen wir als Transformation zum Omnichannel-Handel, um unsere stationären Märkte zu schützen, um dort das Geschäft auszubauen und letztendlich den Kundenkontakt noch weiter zu intensivieren.
Das heißt, eigentlich ist im Tierfachhandel im Moment das Thema nicht so ausgeprägt, wie du sagst, findet noch der Kauf noch so stark offline statt und dieser Wunsch hat sich jetzt erst in den letzten Jahren deutlich mehr ausgeprägt.
Ja, es ist in den letzten Jahren schon auch der Online-Anteil signifikant gestiegen, gerade durch Corona. Unsere Branche war von den Schließungen nicht betroffen. Von daher, wir sind für die Grundversorgung zuständig, so wie es der Lebensmitteleinzelhandel für die Menschen ist, sind wir natürlich essentiell für die Tiere. Wenn wir hätten schließen müssen, dann weiß ich nicht, was mit den Tieren passiert wäre, denn in der Tat ist es auch nicht so leicht, ein Tier beim Futter umzustellen. Von daher war das gut und richtig, dass man die stationären Märkte offen gehalten hat. Gleichwohl ist der Online-Anteil gestiegen, wie ich es gerade schon gesagt habe, auf ungefähr 20%. Also je nach Quelle manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Es kommt dann auch darauf an, was man da noch so alles reinschneidet. Aber 80-20, der Großteil des Umsatzes, passiert immer noch im stationären Handel. Das, was extrem spannend ist, ist halt, dass die Bezugsquellen so unterschiedlich sind. Also wir als Fachhändler sind nicht die einzige Bezugsquelle. Der Lebensmitteleinzelhandel verkauft große Anteile von Tierfutter. Aber auch die Drogisten, Drogeriemärkte haben ihr Angebot in den letzten Jahren ausgebaut. Und so gibt es unterschiedlichste Bezugsquellen für das Thema Tierfutter, Tierzubehör.
Kann man sagen, dass die Kunden, die zu euch kommen, sich mehr um ihre Tiere kümmern, intensiveres Beziehung haben? Also ist das ein anderer Kundentypus oder kaufen alle überall?
Wir haben 2019 mit Kollegen von euch gar nicht so weit weg, mit Philipp und Kointje, unsere Markenstrategie neu aufgestellt und
gute Leute.
Haben damals relativ simpel versucht, mal den Markt für uns zu schneiden und ehrlicherweise, so einfach ist es, glaube ich, auch. Es ist wichtig, einmal zu verstehen, dass es funktionale Treiber gibt und emotionale Treiber. Und ich sage immer, wer sein Tier lieb hat, der kauft im Fachhandel und am besten bei Futterhaus. Das sind die emotionalen Aspekte. Ich will das Beste für mein Tier. Ich will eine gute Qualität. Ich will eine Beratung. Ich will zum Experten kommen und dann gehe ich in den Fachhandel.
Wahrscheinlich habt ihr ja auch Traumbedingungen. Ihr habt anständige Warenkörbe, ihr habt eine hohe Wiederkaufrate, ihr habt wahrscheinlich einen sehr attraktiven Customer Lifetime Value. Also vielleicht erzählst du mal so ein bisschen was über auch, was ist so ein Kunde wert, wie ist so eine Beziehung eigentlich einzuschätzen?
Das ist tricky und das musste ich auch erstmal lernen. Also ich habe immer gedacht, die TUI, die Reisewelt ist kompliziert, denn dort haben auch die Kunden unterschiedlichste Ansprüche und es gibt irgendwie Städtetrips, es gibt Erkundungsreisen mit dem Rucksack, es gibt aber dann auch den Package Holiday Strandurlauber und ich habe schon immer gedacht, das ist eine Herausforderung in der Vermarktung und dann bin ich bei uns in die Branche gekommen und habe festgestellt, es potenziert sich alles über das Tier. Also wir haben die gleichen Menschen, wir haben von großer Familie, kleine Familie, alt, jung, männlich, weiblich, divers, wir haben alle Kunden bei uns, die man sich nur so vorstellen kann, denn Tierliebe hat keine Grenzen und die Tiere sind dann der Faktor, der es kompliziert macht, wollte ich schon sagen, ist so ein negatives Wort. Aber ein Hund, komplex, danke. Ein Hund ist nicht wie eine Katze, ein Vogel nicht wie ein Fisch Und ein Pferd ist nochmal eine ganz andere Range. Und wir bedienen die komplette Klaviatur. Mhm. Und das ist durchaus die Herausforderung bei uns.
Ist das das, was es auch dann schwieriger macht, vielleicht in der Kombination sogar noch mit einem System, also mit Franchisern, um Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise Wege einzuschlagen, die wie Digitalisierung, also wie mal eben Themen zu wie Click and Collect oder Warenpaketstationen oder ähnliches einzuführen? Es ist halt eben nicht nur bis eine Packung Leckerlis oder die Tagesration Chappi, fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt.
Wir müssen reden.
Bei uns nicht. Die Kernherausforderung, die Kernherausforderung ist mit Sicherheit unsere Franchise-Partner mitzunehmen. Wir haben knapp über 140 Franchise-Partner und auch da stellen wir natürlich fest, dass als Franchise-Geber, als Zentrale für uns, wo wir uns tagtäglich 10 Stunden mit diesen Themen auseinandersetzen, das halt durchaus manchmal, ich sag mal, ein bisschen ferner ist für den einen oder anderen Partner vor Ort. Gleichwohl sind wir da in sehr, sehr guten Gesprächen und am Ende das, was uns verbindet, ist der Kunde. Und der Kern, auf den wir, glaube ich, mehr oder weniger alle den gleichen Blick drauf haben, ist, dass wir als Händler dem gerecht werden müssen, was der Kunde von uns verlangt. Und wir wissen heute, auch dank Datenquellen, die man käuflich erwerben kann, dass unsere Kunden uns untreu sind. Also es ist ein Irrglaube zu denken, dass der Kunde den Bedarf nur bei uns deckt. Wir wissen, spannenderweise Stand heute, dass über alle Kunden, die bei uns einkaufen, hochgerechnet von der GfK, die Bedarfsdeckung nur bei knapp 20% liegt. Und dann ist es für uns spannend, da tiefer reinzugehen. Und wir haben Kunden, die ihren Bedarf nicht hauptsächlich bei uns decken, sondern nur für einen bestimmten Bedarf, also eine Schermaschine, ein Zeckenmittel, was auch immer, einmal im Jahr zu uns kommen. Und wir haben andere Kunden, die uns wöchentlich besuchen. Und das ist die Herausforderung in der Kommunikation, dieser Vielzahl von Kunden gerecht zu werden. Du hast vorhin auch nach Durchschnittsbon gefragt. Auch das ist eine riesige Herausforderung. Wir haben zum Glück seit letztem Jahr, seit April, ein neues CRM-System und wir sind jetzt in der Lage, unsere Datenberge, die wir zu generieren, also wir wissen sehr, sehr viel über den Kunden, aber auch über sein Tier und natürlich dann auch über sein Einkaufsverhalten, das in Marketinganstöße zu überführen. Und in der Tat liegt dann die Tücke im Detail und ich komme wieder zu dem Punkt, den ich eben schon erwähnt habe, dass natürlich, ich sag mal, die Beziehung zu einem Hund, einem Familienhund, häufig eine andere ist als zu einem Fisch, der in der Aquaristik schon eher dann, ich sag mal, in die Kategorie Hobby fällt.
Zierfisch. Aber das ist der Punkt, auf den ich ein bisschen hinaus wollte, ist, weil es fing ja in, fast ein bisschen romantisch an, wie du es beschrieben hast, Michael. Man kommt da ganz bewusst hin, nicht? Und man kann,
nur für uns sprechen.
Und man bekommt auch eine Beratung. Und dann kommt eigentlich die harte Realität, dass Kunden doch wieder untreu sind. Und da werden sicherlich dann auch wirtschaftliche Faktoren nicht zuträglich sein, wenn es dann auch alles ein bisschen teurer wird, also nicht bei euch, sondern das Leben an sich. Nun ist Kundenbindung im Einzelhandel ohnehin essentiell. Wie siehst du Kundenbindung heute? Ist das schon anders als gestern? Was tut ihr gemeinsam mit euren Partnern vor Ort, den Franchisern, um das Thema Kundenbindung anzugehen? Du hast eben auch angesprochen, und dann schließe ich meine Frage, ihr kauft euch Daten, also auch Transaktionsdaten, Analyse, diese ganze Thematik. Wie geht ihr mit dem Thema Kundenbindung um? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
Ganz wichtig für das Thema ist zu verstehen, dass wir nicht den einen Kunden haben, sondern wir haben versucht, die Kunden runterzubrechen in unterschiedliche Personas. Wir haben in dem Zuge, und vielleicht das ist dann auch der Schlüssel gewesen für die Diskussion mit unseren Franchise-Partnern, das Thema Kunde in 7 Personas runtergebrochen. 6 davon, jetzt spoilere ich vorab, sind echte Kunden, der 7. Kunde nicht. Der 7. Kunde kauft online ein, kauft eher mobil ein über die App. Und die anderen 6 Kunden sind echte Futterhauskunden. Aber auch dort gibt es unterschiedliche Bedarfe und unterschiedliche Notwendigkeiten, den Kunden anzusprechen. Und wenn man da ein bisschen tiefer einsteigt, auch in die Motivation und ich bin jemand, der daran glaubt, dass man sich mit dem Kunden austauschen muss und gerade das Thema Marktforschung da halt wirklich sehr, sehr wichtig ist. Glücklicherweise tauschen sich unsere Kunden sehr gerne mit uns aus und wir haben letztes Jahr eine Umfrage gemacht zum Thema Issues, Needs und Desires und wir waren selber danach total überrascht, dass auf eine einfache Aufforderung mehr als 20.000 Kunden bereit waren, sich mit uns auszutauschen und im Durchschnitt mehr als 17 Minuten in diese Umfrage investiert haben. Also da sieht man auch mal, dass die Emotion, die Liebe zum Tier auch dazu führt, dass man sich mit uns als Freund und Partner an der Seite zu dem Thema sehr gerne austauscht. Und für mich war sehr spannend, dass es unterschiedliche Motivationen gibt, halt auch im digitalen Kanal einzukaufen und dass das nicht immer nur der Preis ist, sondern manchmal halt wirklich persönliche Notwendigkeiten. Und ich bin jetzt Anfang 40, junger Vater und auch da stelle ich manchmal fest, dass es schwierig ist, den Alltag zu bewältigen. Und dann ist es manchmal leicht, online halt kurz eine Bestellung auszulösen, weil einfach die Zeit in dieser Woche fehlt, in den stationären Handel zu fahren. Das muss aber nicht heißen, dass man nicht in der nächsten Woche wieder in den stationären Handel fährt und dort die Beratung wertschätzt und auch die Beziehung zu seinem, zu seinem Verkäufer wertschätzt. Wir haben eine sehr, sehr hohe oder wir haben sehr, sehr hohen Anteil langjähriger Mitarbeiter im Unternehmen. Von daher gibt es da auch wirklich schon eine Beziehung zwischen Verkäufer und Käufer. Aber manchmal gibt es einfach dann halt auch andere Gründe, dass man, ich sag mal, dem stationären Handel untreu wird. Im Augenblick müssen wir unseren Kunden sagen, sorry, unter der Marke Das Futterhaus verkaufen wir online nicht. Und zwingen sie damit zum Wettbewerb zu gehen, also zum Branchenwettbewerb, die Grünen aus Süddeutschland oder dann halt auch zu den altbekannten Marktplätzen etc. Und deswegen ist das ein Thema, wo wir halt dran sind, am Ende immer mit der Motivation, das zu tun, was der Kunde von uns möchte und uns möglich individuell mit seinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen.
Ihr macht ja aber auch, also was mir aufgefallen ist, dass viele denken, setzen immer Digitalisierung gleich mit E-Commerce. Und erst wenn ein Unternehmen ein großes E-Commerce-Angebot hat, sagt man, es ist ein digitalisiertes Unternehmen. Aber die Wahrheit ist ja, dass es viel, viel mehr Schritte gibt. Und als ich über die Kundenbindung sprach, ihr habt ja auch eine digitale Futterkarte. Ich habe gerade heute erst gelernt, als du gekommen bist, dass ihr eure Parkplätze Stück für Stück mit Ladesäulen ausstattet. Das sind ja alles Innovationen oder auch Entwicklung in eine digitalere, in eine elektrifizierte Zukunft. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das auch mal mit ins Kalkül zieht, dass es eben nicht nur darum geht, ob man ein großes E-Commerce-Angebot hat. Ne?
Ja, ich habe eine Frage, die sich gleich anschließt. Du kommst jetzt aus einer sehr disruptiven Branche, also zumindest als Kunde. Mein Einkaufserlebnis Reise hat sich sehr disruptiv verändert von Reisebüro hin. Ich mache alles selber. Wieder zurück zum Reisebüro manchmal. Ja. Aber mich würde mal interessieren, wenn du so auf den Marketing-Mix in deiner alten Welt guckst, hin zu dem Marketing-Mix, wie ihr ihn jetzt habt, ohne jetzt genau Zahlen hören zu wollen. Aber wie, erklär uns mal ein bisschen, was sind die Kanäle, die ihr einsetzt? Was sind die Themen, die ihr im Marketing, in der Kommunikation so?
Ja, ich glaube, unterm Strich kann man sagen, dass andere Branchen wesentlich digitaler sind als unsere Branche. Das sieht man an der Kundenkommunikation. Also bei uns sind die digitalen Kanäle eine gute Ergänzung, aber spannenderweise, und wir werten das regelmäßig aus, das Medium, was für uns am besten funktioniert, ist das Streuprospekt. Die altbekannte Schweinebauchwerbung im Wochenblatt, die zum Teil heute noch über die Einkauf aktuell geteilt wird, das ist immer noch ein Medium, was unsere Kunden wirklich in unsere Märkte führt. Und das ist auch ein Thema, wo wir sukzessive versuchen zu digitalisieren. Also sprich, das Streuprospekt gibt es nicht nur gedruckt, sondern natürlich auch in der digitalen Variante. Wir waren in unserer Branche der Erste, der WhatsApp mit angeboten hat, um auch die Streuung zu erweitern. Das Thema digitale Futterkarte-App ist mit Sicherheit etwas, wo man auch das Angebot gut mit einbinden kann. Gleichwohl Print wirkt. Das merken wir beim Streuprospekt, das merken wir aber auch immer noch in der Kundenansprache. Und du hast vorhin gefragt, wir haben unterschiedliche Kunden. Wir haben die mal geclustert in ABCD-Kunden und in der Tat mit Blick auf Druckkosten, Portokosten etc. Ist es schwierig, C- und D-Kunden das noch zugutekommen zu lassen oder die Werbung nach Hause zu schicken. Das sind ehrlicherweise häufig nur noch die A-Kunden wert. Dort sehen wir aber, dass gerade die Kombination der Werbeanstöße, also sprich digitaler Anstoß über Newsletter, eine Verstärkung über die Postkarte im Briefkasten, dass das die Kombination ist, die halt wirklich am besten funktioniert. Ja.
Das ist echt, ich habe letztes Jahr mal so 8 Folgen eines Corporate Podcasts der Deutschen Post gehostet, wo es um das Printmail ging. Und es ist unfassbar, wenn man das richtig und klug einsetzt, was man da noch für Leistung erzielen kann. Lass uns mal auf die im Moment so gehypten Influencer und diese Themen eingehen. Also ich hätte im Angebot unseren Shiba Inu Kaya, also gehört meinem Sohn, super hübsche Shiba Inu Weibchen, benannt nach der Tochter von Cindy Crawford, die beim Ausführen dieses Hundes in L.A. dabei war, aber es ist eine andere Geschichte. Und hat 2 Instagram-Auftritte. Eine wurde von der Ex-Freundin nicht übergeben, hat die neue Freundin und einen aktuellen. Habt ihr Hunde, die Influencer für euch sind auf Instagram?
Wir haben immer mal wieder Themen, wo wir auch mit Influencern oder auch mit Hunde-Influencern, Pet-Fluencern, zusammenarbeiten. In der Tat ist das aber gerade noch ein Thema, was wir uns eher für die Zukunft angucken, also wo wir durchaus Potenzial sehen. Spannenderweise vielleicht sogar weniger auf einer nationalen Ebene als auf einer regionalen. Also gerade das Thema Mikroinfluencer oder lokal verankerte Influencer, die dann halt wirklich in einem Markt vor Ort einkaufen, spannend, ja, dann auch eine Beziehung zu dem Markt haben und vielleicht auch heute schon regelmäßiger Kunde sind. Das ist ein Thema, was uns gerade sehr stark interessiert. Für mich war auch das Thema super spannend, weil als wir 2020 angefangen haben, uns mit unserer Digitalisierungsstrategie auseinanderzusetzen und E-Com haben wir vorhin gesagt, also direkt verkaufen der Marke Futterhaus ist mit Sicherheit ein Thema. Wir haben uns das Thema DTC in dem Zusammenhang aber auch angeguckt. Mhm. Also wir haben heute auch Produkte, die als DTC-Brand gestartet sind, dann irgendwann auch den Weg in den stationären Handel gefunden haben. Und da kriegen wir durchaus immer mal wieder Anfragen, ob wir nicht investieren wollen, uns beteiligen wollen, etc. Und in dem Zusammenhang habe ich mich auch mit dem Thema Influencer-Marketing auseinandergesetzt. Spannenderweise, weil da natürlich dann auch, sag mal jetzt vor unserer aktuellen eher Krisenlage bei dem Thema, auch das VC-Geld locker saß und man dann auch hohe Beträge gerade für Influencer und Co. ausgegeben hat. Beim Thema Markenaufbau und Reichweite war da die Erkenntnis, hat das super gut funktioniert. Bei der Transaktion leider nicht. Mhm. Also das war wirklich überraschend, wie da einfach eine harte Bruchkante war, dass man sich gerne mit diesen Marken auseinandersetzt, aber dann doch lieber wieder das altbekannte Futter kauft, was man im Fachhandel kriegt, was man vielleicht auch gut beraten, wo man gut drauf beraten wurde.
Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie das Fahrzeug mit Anhängerkupplung oder der Sportwagen. Man muss immer ein bisschen darauf achten, was passt eigentlich zusammen. Ne? Und ich glaube, dass Influencer einfach kein Allheilmittel ist. Und diese inflationäre Nutzung von Influencern führt halt eben klar immer zu einer Sichtbarkeit. Das ist das Prinzip. Das ist völlig klar. Das kriegst du aber mit jedem anderen Medium mit viel Einsatz auch hin. Das kannst du auch mit Radio machen. Nur was ist die Wirkung auf Marke? Was ist die Wirkung auf die eigentliche Transaktion? Das ist schon ein Riesenthema. Ne? Also da bin ich mir auch sicher. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen sehr kanalgedacht. Sag einmal, ich gucke hier auf Eigenmarken von euch, ne? Das muss ich mal so anschreien. Hier, so Wildkind steht hier zum Beispiel. Sieht wahnsinnig natürlich aus und steht auch hier Pure Passion, 100% Fleisch. Kommt für mich zum Thema Nachhaltigkeit. Einmal als Überbegriff und aber auch was Produkte und auch in die Bedeutung für euch als Unternehmen bis hin zu Produkten. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Weil das ist ja schon ein starker Impact auf Retail.
Das Thema Nachhaltigkeit ist etwas, was uns seit Unternehmensgründung oder ehrlicherweise sogar schon vorher bewegt hat. Warum? Weil mein Schwiegervater, als er das Unternehmen gegründet hat und den ersten Tierfachmarkt eröffnet hat, gar nicht vorhatte, in diese Branche reinzugehen. Der erste Gedanke war, einen Bio-Supermarkt zu gründen. Und woran ist es gescheitert? An der Verfügbarkeit der Produkte. Also das, was wir heute kennen, die breite Range an Bioprodukten, vegan etc., die gab es 1987 so einfach noch nicht. Und naja, mit leeren Regalen wollte er den Markt nicht eröffnen und kam schon aus der Tierfachbranche und hat sich dann gesagt, na gut, dann ist das doch das Richtige für mich. Und ist mit das Futterhaus in diesem Markt gestartet. Von daher ist das ein Thema, was uns schon von Anfang an begleitet, aber ganz klar aus Überzeugung. Also tiefster Werteorientierung und weniger aus dem Aspekt der Vermarktung. Häufig, gerade bei dem Thema Umwelt, neigen wir dazu, spontan zu entscheiden und zuerst zu entscheiden. Und wenn das dann in die Umsetzung geht, uns Gedanken zu machen, ob man es denn irgendwie kommunizieren könnte. Mhm. Und dann machen wir das natürlich auch gerne mit. Aber wir haben da viele Themen, die wir halt einfach aus Überzeugung vorangetrieben haben. Also
gibt es im, Anschlussfrage, gibt es im Tierfutterbereich ähnliche Entwicklung, wie es sagen wir mal, in der menschlichen Ernährung mit Unternehmen wie Rügenwalder, die jetzt sagen, wir machen jetzt 50% vegan, vegetarisch. Seid ihr da auch an solchen Themen?
Gibt es. Wir stellen gerade beispielsweise unsere Eigenmarken neu auf und erweitern die Produktrange ganz stark im Bereich Bio, aber auch vegetarische Produkte. Auch mit Blick auf alternative Proteinquellen. Also gerade das Thema CO2-Fußabdruck ist eins, was uns auch sehr stark bewegt. Und in der Tat muss man dann schon darauf gucken, welche Proteinquelle denn auch welchen Fußabdruck hat. Von daher die Breite des Sortimentes in unserem Markt steht der menschlichen Ernährung in keinster Weise hinterher. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wieder der gleiche Aspekt von vorhin, welches Tier habe ich? Mhm. Ein Hund kommt durchaus mit einer kombinierten Ernährung ziemlich gut klar. Also ich sag mal so 50% Fleisch, 50% Gemüse etc. Das ist für einen Hund gar kein Problem. Bei einer Katze ist das häufig schon eine Herausforderung. Also eine Katze ist karnivor und würde eher mit 100% fleischlicher Ernährung klarkommen, als wie wenn ich jetzt versuche, sie vegetarisch oder vegan zu ernähren.
Ich war eine Katze. Ja. nehmen wir mal einen Blick aus deinem eigenen Unternehmen raus oder aus eurem Unternehmen raus. Was für, die habe ich nicht abgestimmt, die Frage, könnte eine neue Kategorie werden. Was für Marken spielen in deinem Leben eine Rolle?
Boah, das ist eine herausfordernde Frage. ich glaube, meine Markenwelt hat sich die letzten Jahre stark gedreht, gerade auch mit der Geburt meiner Kinder. Also man hat einfach einen anderen Blick auf die Welt und gerade diese Themen Nachhaltigkeit, die nächste Generation etc., das ist was mich mit Sicherheit vorher nicht so umgetrieben hat wie heute. Von daher sind das Aspekte, auf die ich drauf gucke. Bin heute beispielsweise gerade mit dem E-Auto hierher gekommen. Natürlich liegt das jetzt irgendwie auch im Zeitgeist, aber das sind gerade Themen, die ich halt aus Überzeugung auch versuche umzusetzen. Wir haben auch bei uns in der Firma beispielsweise relativ frühzeitig entschieden, den Fuhrpark in Richtung E-Mobilität umzustellen und haben, Dirk, du hast es vorhin gesagt, unsere Schnellladesäulen an den Märkten, die wir jetzt ausrollen wollen, aber wir haben auch schon vor Jahren an der Zentrale E-Lademöglichkeiten geschaffen und die gerade erweitert. Wir haben jetzt, ich glaube, 20 Ladesäulen und wir stellen das unseren Mitarbeitern zur Verfügung. Also unsere Mitarbeiter dürfen bei uns kostenlos ihr Auto laden, mit dem Hintergedanken, dass wir unsere Mitarbeiter motivieren wollen, in die Richtung zu wechseln.
Super. Reicht mir, dass du keinen Markennamen genannt hast, ist völlig okay, aber ich mag diese Denke, dass du sagst, dass sich die Markenwelt gerade dreht, merke ich an mir selber auch und danke.
Ich glaube, dass es dieser persönliche Lifecycle ist, dass diese Marken, vielleicht gibt es ein, zwei Marken, die einen ewig begleiten, aber viele Marken kommen und gehen dann doch wieder, ne?
Ja,
ich bin gekappt mit meinem
iPhone. Ja, aber zum Beispiel Klamotte, Patagonia ist bei mir neu, ist eine Marke, die in den letzten Jahren bei mir sich reingesneakt hat. Hätte ich früher...
Liegt meine Jacke hier bei euch auf dem Schrank.
Ja. Ja, schön. Absolut. Ihr habt 35 Jahre Vergangenheit. Jetzt liegen die nächsten 35 Jahre vor euch. Wir haben viel über Veränderung gesprochen, Disruption, Digitalisierung etc. Hast du irgendwo ich will nicht gerade eine Vision sagen, ne? Aber so eine Vorstellung oder ein Ziel, wo du sagst, wenn ich in den nächsten Jahren sollte unsere Branche, unsere Marke, unser Unternehmen sich in die und die Richtung entwickeln und was wären so Meilensteine für dich, wo du sagst, ich könnte mir vorstellen, dass das Unternehmen bald halb online, offline ist, aber wir haben 1000 mehr.
Kriegst du heute nicht mehr.
Nee. So was ist
CO2-neutral wird es sein.
Ja, CO2-neutral ist schwierig, aber in der Tat haben wir, also wir haben ein ambitioniertes Umweltziel gehabt, 60% CO2-Reduktion bis 2025, das haben wir letztes Jahr schon erreicht. Also spannend ist, wenn man sich damit dann auseinandersetzt, am Anfang ein Ziel sich setzt und man dann doch feststellt, dass es schneller geht, wenn man mehr investiert und vielleicht auch nicht nur auf die Rentabilität guckt, sondern das aus Überzeugung macht. Wie ist mein Blick darauf? Wie soll sich das Unternehmen oder vielleicht auch die Wahrnehmung der Kunden entwickeln? Wir sagen bei uns immer, wir wollen der Partner sein für alle Menschen, die Tiere lieben. Und das ist ganz klar unser Blick auf unsere Marke, auf unser Unternehmen und unsere Position im Fachhandel. Wer sein Tier nur ernähren will, funktional unterwegs ist, wer die Beratung, also sprich unsere Mitarbeiter und deren Leistung nicht wertschätzt, der ist bei uns auch nicht richtig aufgehoben. Also den letzten Discount-Rabattpreis, den wird es bei uns nicht geben, einfach weil wir sagen, für uns ist die Liebe zum Tier verbunden mit einer Qualifikation, Weiterbildung von unseren Mitarbeitern, in die wir investieren. Und dann sind wir auch davon überzeugt, dass der Kunde uns treu sein wird. Als Partner an der Seite für ein Tier leben, vielleicht dann auch für das zweite und dritte, was noch danach folgt.
Vielen Dank.
Ich habe extra nicht nach einer CO2-Bilanz gefragt, um zu gucken, ob sowas von alleine kommt. Ja, großartig. Vielen Dank. Michael?
Ja, ich finde, das war eine runde Folge. Und wir haben uns ja so vorgenommen, eine halbe Stunde. Und das haben wir so knapp nicht geschafft, aber auch nur knapp. Und danke, Christoph, dass du uns deine Zeit so früh, bevor der Podcast schon hunderttausende Hörer hat, aber vielleicht hilfst du uns auf dem Weg dahin. Danke.
Danke. Ich schließe mit dem gleichen Karl Lauer. Es hat mir tierische Spaß gemacht.
Danke.
Hi, hier ist wieder Sissi aus der Heartbeat-Redaktion. Heute habe ich einen Lesetipp für euch. Das South by Southwest Festival hat große Wellen geschlagen. Vor allem das omnipräsente Thema KI hat die 80.000 BesucherInnen und natürlich sämtliche Medien- und Social-Kanäle bewegt. Die liebe Mieke Hase, unsere Loved-Kreativchefin, war in Austin dabei und hat zusammen mit Stefan Mohr von den Argonauten eine Zusammenfassung für die W&V geschrieben. Den Artikel findet ihr natürlich bei der W&V online oder ihr meldet euch bei uns via E-Mail an heartbeat@think.de. Und noch ein Hinweis für euch und vor allem für eure Kinder. Am 25. April findet in ganz Deutschland wieder der Girls and Boys Day statt, der Zukunftstag 2024. An diesem Tag bekommen SchülerInnen die Möglichkeit, einen Einblick in Unternehmen und ihre Arbeit zu gewinnen. An unseren Standorten in Hamburg und Düsseldorf haben wir hierfür noch ein paar Plätze frei. Wenn also auch eure Kinder noch einen Platz suchen und Interesse an unserer Branche haben, meldet euch gerne direkt bei heartbeat@think.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.